Hallelujah, 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 hallelujah. Mein Herz dichtet ein feines Lied, einem König will ich es singen.
Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Gelobt sei der Name des Herrn von nun an bis in Ewigkeit.
Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Das Heilige Evangelium steht bei Lukas im ersten Kapitel.
Ehre sei dir, Herr.
Der Engel Gabriel wurde von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom Hause David, und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, sie, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, o Christe.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, auf Deutsch: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Die Geschichte, die mit diesem Gruß des Engels beginnt, ist mir aus unterschiedlichen Gründen kostbar. Zum Ersten, weil ich diese merkwürdige Art der Evangelischen, mit der Mutter des Herrn umzugehen, schon lange nicht mehr mitmache. Archimandrit Irenaeus aus Niederalteich sagte mal in seinem baltischen Zungenschlag: An der Art, wie Christen über Maria reden, kann man erkennen, wo sie konfessionell hingehören. die Gottesmutter, katholisch, die Allheilige, Panagia, orthodox, die Maria, so abfällig reden nur Protestanten. Die Geschichte ist mir kostbar. Zum anderen, mir ist Maria wichtig geworden als Urbild der Kirche und als Vorbild des Glaubens und der Hingabe an Gott. Diese Hingabe der Maria beginnt ganz modern mit ihrem Zweifel. Die Geschichte ist wichtig, weil da ein Mensch seinen Zweifel äußert und dann dennoch Ja sagt. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Der Erzengel Gabriel tritt an Maria heran und grüßt sie mit dem berühmten Ave Maria. Maria wundert sich über den Gruß. Sie wundert sich darüber, dass der Engel sie eine Begnadete, voll der Gnade nennt. Und sie fürchtet sich. Der Engel sagt, du wirst ein Kind bekommen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird Sohn des Höchsten genannt werden. Maria stellt dann eine kritische Frage. Ein Kind? Unmöglich. Ich lebe mit keinem Mann zusammen. Halten wir fest. Ich sage es zugespitzt. Maria glaubt nicht an die Möglichkeit einer Jungfrauengeburt. Ihre Rückfrage ist deutlich, aber höflich. Sie klingt nicht so zynisch, wie der Spott über die Jungfrauengeburt klingt bei vielen, die sich über unseren Glauben lustig machen. Wir wissen nicht viel über Maria, aber hier sehen wir, wie sie vom Zweifel zum Vertrauen und zum Glauben kommt. Aus ihrem Erschrecken, aus ihrem großen Fragezeichen wird ein Ja. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Denken wir an die Augenblicke unserer Biografie in Bezug auf den Glauben, wie aus unserem Erschrecken oder unserem großen Fragezeichen ein Ja wurde. Auch wenn wir jeden Zweifel überwunden hätten, auch wenn wir Gott und seinen Boten alles sofort und aufs Wort hin glauben würden, auch dann müssten wir, um gesprächsfähig zu bleiben mit denen, die noch nicht beim Ja angelangt sind, den Zweifel kennen, den Zweifel verstehen, den Zweifel respektieren. Nur so werden wir Menschen begleiten können vom Zweifel zum Glauben. Unser Glaubenszeugnis darf nicht eine fromme Forderung sein. Du musst an die Jungfrauengeburt glauben, weil es so in der Bibel steht, weil es so zum Glaubensbekenntnis gehört. Basta. Ihr könntet jetzt einwenden, ja, okay, aber in der Bibel steht doch, dass wir nur durch den Glauben gerettet werden, also nicht durch den Zweifel, sondern durch den Glauben gerettet werden. Sola fide, allein durch den Glauben. Das ist allen gläubigen Evangelischen auf die Seele tätowiert. Sola fide, allein durch den Glauben. Ich antworte, ja. Aber Glauben heißt in diesem Zusammenhang, allein durch den Glauben, Vertrauen in Gott, Leben mit Gott und nicht für Wahrhalten aller Einzelheiten. Darum geht es nicht. Es geht nicht um das Inhaltsverzeichnis des Glaubens bei Sola Fide. Es geht um mein Vertrauen, mein Glauben in Gott. Wenn du mit Gott lebst, aber diese oder jene Einzelheit nicht für wahr hältst, entspann dich und lass dich wie Maria durch dieses Leben mit Gott, durch deine Begegnung mit Gott oder seinen Engeln, durch dein Vertrauen, durch den Umgang mit Gott vom Zweifel wegführen hin zum Ja. Überlass es Gott, wann er dich vom Zweifel zum Glauben führt. Hab keine Angst, wenn du zweifelst. Sola fide könnte uns ja Angst machen. Also, wir werden durch den Glauben gerettet. Hilfe, ich zweifle, meine Rettung ist nicht mehr sicher. So passiert es oft bei frommen Leuten. Es gibt viele Einzelheiten, die ich früher nicht geglaubt habe, aber der jahrzehntelange Umgang mit Gott führt mich in alle Wahrheiten, auch zu den Einzelheiten. Ich verrate euch was. Ich habe früher nicht an den Teufel geglaubt. Ich dachte, der Teufel sei eine Erfindung von Menschen, die nicht zugeben wollen, dass das Böse in ihnen steckt. Da wollten sie lieber den Teufel beschuldigen, statt zuzugeben, dass das Böse in ihnen steckt. Habe ich nicht dran geglaubt. Mein Glaubensleben, mein Umgang mit Gott, meine Erfahrungen haben mich eines Besseren belehrt. Ich erinnere mich an Gespräche mit einem Menschen, der unterwegs ist. Letztens sagte jemand zu mir: Okay, Gott, okay, Jesus, sein Sohn, aber die Sache mit der Jungfrauengeburt, das ist doch nur eine Legende. Und er sagte auch, steht ja auch nur bei Lukas, nicht bei Matthäus, nicht bei Markus, nicht bei Johannes. Und dann hatte ich einen hellen Moment. Meistens fallen einem die tollen Argumente erst hinterher ein und man denkt, oh. Nein, ich hatte einen hellen Moment und mir fiel ein zu sagen, nur bei Lukas? Okay, der Stall und die Krippe sind auch nur bei Lukas. Und die Weisen aus dem Morgenland nur bei Matthäus. Und im Anfang war das Wort nur bei Johannes. Ich sagte auch, ja, okay, nehmen wir an, die Jungfrauengeburt wäre eine Legende, eine Erzählung heißt das ja, etwas, was man liest, was man vorliest. Nehmen wir an, es wäre eine Legende, vielleicht eine Legende, aber sag bitte nicht nur eine Legende. Ich dachte in dem Moment an Walter Nick, den großen reformierten Hagiographen, der von der Wahrheit der Legenden sprach. Und so habe ich dem Zweifler angeboten, such erstmal nach der Bedeutung der Jungfrauengeburt, die du für eine Legende hältst. Selbst wenn es das Wunder, von dem hier berichtet wird, so nicht gegeben hätte, wäre die Geschichte von Maria und dem Engel voller Wahrheit. Auf dem Weg weg vom Zweifel hin zum Glauben möchte ich die Jungfrauengeburt zunächst einmal verstehen als eine thematische, eine theologische Ikone. Eine thematische, theologische Ikone. Das heißt, die Geschichte vom Stall und der Krippe zeigt das Geschehen, ein kleines Kind wird geboren, und die Geschichte von der Jungfrauengeburt zeigt, was das bedeutet. Der ewige Gott wird Mensch. Es ist so ähnlich wie bei den Osterikonen. Es gibt zwei Osterikonen. Die eine Osterikone zeigt, was passiert ist, was man hätte fotografieren können. Ein leeres Grab, weinende Frauen, die Erscheinung des Engels. Manchmal ist auch noch eine Erscheinung des Auferstandenen im Hintergrund zu sehen. Die andere Ikone, die thematische, die theologische Ikone, zeigt, was gemeint ist mit der Auferstehung. Jesus schwebt über dem schwarzen Abgrund. Er hat die Menschheit an seiner Hand aus der Tiefe gezogen. Adam und Eva, Salomo und David, Platon und Aristoteles stehen da um Jesus herum. das unsichtbare Licht Gottes. Wow! Jesus hat Platon nie getroffen, das wissen wir. Und doch hat diese Ikone recht. Sie bildet Wahrheit ab. Jesus rettet die Menschheit, Adam und Eva. Jesus rettet Könige und Philosophen. Politik und Wissenschaft sind eingeschlossen. Denjenigen, die zweifeln, aber von Gott berührt wurden, die Gott begegnet sind, wie Maria dem Engel, denjenigen, die zweifeln, aber glauben wollen und deshalb unterwegs sind, suchend und fragend, denen schlage ich vor, nähere dich zuerst der Bedeutung dessen, was du bezweifelst, zum Beispiel der Jungfrauengeburt. Und das ist die Bedeutung. Jesus, eine doppelte Bedeutung. Übrigens, der Segensgestus, der ist ja nicht so wie Wurstschneiden. Der Segensgestus, Vater, Sohn, Heiliger Geist, die Bedeutung der Jungfrauengeburt steckt in diesem Zweiercode, in diesen zwei Fingern. Jesus, wahrer Mensch und wahrer Gott. Das ist die Bedeutung. Jesus ist wirklich ein Mensch. Er ist nicht vom Himmel herabgestiegen. Er ist kein Geist oder Lichtwesen, wie die Esoteriker das gerne hätten. Er ist geboren von einer menschlichen Mutter. Und um deutlich zu machen, das ganz realistisch, er ist in Windeln gewickelt und er ist gestillt worden. Und, das ist die andere Seite dieses Geheimnisses, Jesus ist wirklich Gottes Sohn. Deshalb sagt Lukas, dass Jesus nicht einfach so, wie wir alle, gezeugt wurde. Seine Mutter, der Mensch Maria, sein Vater, der allmächtige Gott. Das Biologische und das Geistliche kommen zusammen. Jesus wahrer Mensch, echt Mensch. Jesus wahrer Gott, echt Gott. Das eine ohne das andere wäre einfacher. Und es gab in der alten Christenheit auch Gruppen, die Jesus nur als Gottes Sohn, aber nicht wirklich als Mensch gesehen haben. Und es gab auch schon Gruppen, die Jesus nur als Mensch gesehen haben und nicht als Gottes Sohn. Das eine ohne das andere wäre einfacher. Aber beides zusammen, das ist die Pointe, das ist die Tiefe, das ist das Mysterium, das ist das Geheimnis unseres Glaubens. Maria ist nicht nur Urbild der Kirche, nicht nur Vorbild für fromme, gläubige Menschen, Maria ist auch Vorbild für das Menschsein überhaupt. Was wäre der Glaube? Was wäre das Menschsein ohne die Fähigkeit, Begegnungen mit einem Menschen oder mit Gott oder einem Engel zu vertrauen und Ja zu sagen zu Geheimnissen und Tiefen, die uns über die Grenzen des Verstandes hinausführen? Was wäre das Leben ohne dieses? Der Engel sagt zu Maria: Fürchte dich nicht, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Er sagt zu uns: Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, deinen Zweifel in Worte zu fassen, wie Maria es getan hat, und dich dennoch auf Dinge einzulassen, die du nicht 100% verstehst. Ich glaube nicht, dass Maria verstanden hat, also rational verstanden, was der Engel ihr gesagt hat darüber, wie diese wunderbare Geburt vor sich gehen soll. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Ich verstehe das nicht rational. Maria hat es nicht verstanden, ihr versteht es nicht, keiner versteht das im vordergründigen Sinn des Wortes verstehen. Trotzdem hat Maria sich auf dieses unglaubliche Geschehen eingelassen. Wir alle haben uns mit dem Glauben, mit dem Gebet, mit dem Wort Gottes, mit Gott, seinem Sohn, seinem Kreuz, seiner Auferstehung und mit dem heiligen Abendmahl auf Dinge eingelassen, die wir rational nicht 100% verstehen. Der Verstand kann sich diesen Geheimnissen nähern. Und wenn man einen guten Verstand hat, kommt man auch sehr nahe ran. Aber 100% kann der Verstand nicht ermessen, dass in dieser Krippe der Sohn Gottes gelegen hat. Es bleibt immer möglich, das zu bezweifeln. Wir alle haben uns mit unserem Leben auf Sachen eingelassen, die wir weder technisch noch verstandesmäßig voll im Griff haben. Das ist die Schönheit unseres Lebens. Das ist die Tiefe unseres Lebens, unseres Glaubens. Gäbe es nichts mehr zu bezweifeln, würde alles Wunderbare weichen und der Glaube würde zusammen mit dem ganzen Leben läppisch werden und uninteressant. Wie sich das anfühlt, kann man heute fast überall erleben. Nimm aus dem christlichen Glauben alles Wunderbare heraus. Und das wird ja auch immer wieder gern getan mit der Begründung, auf diese Weise würden wir den christlichen Glauben annehmbar machen für die Gegenwart. Ja, und was sehen wir? Wir sehen doch nicht, dass die Kirchen gefüllt sind, wo man sich alle Glaubenswahrheiten erspart und stattdessen lieber die Zeitung vorliest oder Dinge predigt, für die man den christlichen Glauben gar nicht braucht. Liebe, Freundschaft, Vertrauen. Nein. Nehmen wir uns Maria zum Vorbild. Erstens durch ihren Zweifel. Da kommt sie uns ganz nah mit unseren Zweifeln, unserem Zögern, unseren Fragezeichen. Nehmen wir uns Maria zum Vorbild. Erstens durch ihren Zweifel und zweitens durch ihr Ja, dass sie trotz des Zweifels sagt. Für Maria war es sicher sehr, sehr wichtig, dass sie dem Engel begegnet ist. Ohne diese Begegnung, vermute ich, ohne diese Begegnung hätte sie nicht Ja sagen können zu dem, was sie bezweifelt. Und für uns ist es unheimlich wichtig, Gott zu begegnen, Jesus Christus zu begegnen, im Gebet seine Nähe zu spüren. Ohne diese Begegnungen können wir nicht Ja sagen zu dem Weg vom Zweifel zum Glauben. Ohne diese Begegnungen bleiben wir im Zweifel stecken. Das Entscheidende ist das Vertrauen zu Gott, das durch diese Begegnungen gefördert wird. Wir können es stärken, indem wir uns immer wieder der Gegenwart Gottes und seiner Nähe aussetzen. Und wenn wir heute an dieser und morgen an jener Einzelheit der Glaubenslehre zweifeln, muss uns das nicht in Angst versetzen. Der Glaube, das Vertrauen in Gott, macht auch den Zweifler selig. Der Glaube, das Vertrauen in Gott, führt uns immer wieder vom Zweifel zum Glauben, vom ängstlichen Fragen zu einem mutigen Ja. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und dies gilt nicht nur im Glauben und in der Religion, sondern im Leben überhaupt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.